ich nehme da immer ganz gern so das Bild eines Schwammes. Also wenn man sich so einen alten Tafelschwamm vorstellt, den man ja früher so hatte. So einen Schwamm kann man nehmen, man kann ihn zusammendrücken, man kann darauf herumtreten. Und dieser Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Ausgangsform zurück. Und genau das bedeutet Resilienz eben auch, dass Stress, dass Widrigkeiten, dass manchmal auch Traumata auf uns eintreffen, wir aber interne und auch externe Ressourcen und Fähigkeiten haben, die uns eben helfen, in solchen Momenten dann auch wieder unsere psychische Gesundheit zurückzugewinnen.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Wie sehr trifft diese Aussage zu? Ich habe mein Leben selbst in der Hand. Ja, finde ich schon. Ja, ich bin Timo Teichler und mache hier gerade den Online-Selbsttest zum Thema Resilienz. Egal ob Beruf oder im Privaten, mein Leben wird zum größten Teil von anderen bestimmt. Würde ich jetzt nichts sagen. Meine Pläne werden oft vom Schicksal durchkreuzt. Naja, oft vielleicht nicht, aber gelegentlich, also manchmal. In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen. Ja, denke schon. Inwieweit hattest du schon mal Schwierigkeiten, eine längere Zeit, circa 30 Minuten zu stehen? Na, das geht eigentlich. Meinen gesamten Körper zu waschen, das schaffe ich. Typische Reaktion in schwierigen Situationen. Wie fühlst du dich oder was denkst du? Ich denke mir, irgendwie kriege ich doch immer, was ich brauche. Na ja, ich denke mir, dass Dinge, die anfangs schlimm erscheinen, oft gut ausgehen. Oh. Was bei meiner Auswertung rumgekommen ist, das lese ich mir später dann in Ruhe durch, aber kommen wir erstmal zu euch. Also wie gut kommt ihr denn mit Ereignissen, mit Schicksalsschlägen oder Krisen so klar in eurem Leben? Manche stecken das ja locker weg, andere brauchen da ein bisschen länger, um auf die Beine zu kommen und wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Ja, was haben die, was ich nicht habe, denken vielleicht manche. Vermutlich macht hier die Resilienz den Unterschied, unsere seelische Widerstandskraft. Wie viel habe ich davon und kann ich das vielleicht auch verbessern? Ich sag mal so, zu viel kann man, glaube ich, nicht davon haben, oder? Was meint ihr? Ich würde auch gern durchs Leben schweben, alles locker und entspannt sehen und am Ende alle Alltagsprobleme gelöst wissen. Alles, was wir zum Thema Resilienz wissen müssen, das klären wir mit Psychologin Isabella Helmreich vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir uns hier digital zum Interview treffen können.
Ja, sehr gerne.
Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie ist die Lage? Ganz entspannt, relaxed in den Tag gestartet, dadurch, dass Sie, sag ich mal, vom Fach sind, dass das alles so ganz fließend ineinander übergreift, Sie total entspannt durch die Woche fliegen, oder?
Ja, leider natürlich auch nicht. Ist wie bei jedem quasi, es gibt Tage, da funktioniert es richtig gut, da kann man sagen, ja, hat gut geklappt, kann man sich auch drüber freuen, aber dann gibt's natürlich auch wieder Tage, da geht's durcheinander oder da weiß man, okay, jetzt macht mal was, was jetzt nicht so gut war. Da habe ich schon immer so dann die Stimme im Hinterkopf, die dann sagt, na, es war jetzt vielleicht nicht so pädagogisch oder nicht so resilienzmäßig, aber ist halt manchmal so, muss man dann auch akzeptieren, muss sich nicht fertig machen, sondern sagen, ja, nächsten Tag läuft's dann wieder anders.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass Sie wissen, was Sie dann tun können, um wieder auf eine Ebene zu kommen, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl, da funktioniert alles. Ich glaube, das ist dann der Unterschied zwischen uns beiden.
Genau, also ich habe da immer schon so ein Repertoire im Kopf, was ich tun könnte. Und das ist ja dann auch immer so eine eigene Entscheidung, dass man sagt, okay, ja, möchte ich machen, kann ich jetzt auch? Oder dass man sagt, nee, jetzt gerade aktuell ist was anderes wichtiger.
Kommen wir gleich gerne noch im Detail zu. Vielleicht holen wir erstmal alle ab und klären, was Resilienz denn eigentlich genau bedeutet. Also gibt es da eine klare Definition?
Also in der Psychologie bedeutet es die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach widrigen Lebensereignissen. Und ich nehme da immer ganz gern so das Bild eines Schwammes. Also wenn man sich so einen alten Tafelschwamm vorstellt, den man ja früher so hatte, so einen Schwamm kann man nehmen, man kann ihn zusammendrücken, man kann darauf herumtreten und dieser Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Ausgangsform zurück. Und genau das bedeutet Resilienz eben auch, dass Stress, dass Widrigkeiten, dass manchmal auch Traumata auf uns eintreffen, wir aber interne und auch externe Ressourcen und Fähigkeiten haben, die uns eben helfen, in solchen Momenten dann auch wieder unsere psychische Gesundheit zurückzugewinnen.
Okay, und das ist von Natur aus so gegeben?
Also Resilienz hat auch so eine genetische Komponente. Gibt so Studien an Zwillingen, wo man sagt, so 30-50% sind genetisch veranlagt, aber ein ganz großer Teil ist eben auch erlernbar und auch bis ins hohe Lebensalter.
Und der Schwamm ist auch immer gleich fit? Also, oder ist das so, umso älter ich werde, desto unbeweglicher wird mein Schwamm? Oder hat das mit Alter gar nichts zu tun, um bei dem Bild zu bleiben?
Genau, also der Schwamm, der verändert sich auch. Manchmal hat er mehr Wasser, manchmal hat er weniger Kapazität. Also gibt es ganz unterschiedliche Phasen. Resilienz ist so ein dynamischer Prozess, der sich eben so über die Lebensspanne entwickelt. gibt es Phasen, da haben sie die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Widrigkeiten umzugehen. Und dann gibt es natürlich Phasen in ihrem Leben, da passiert irgendwas Neues. Da haben sie vielleicht, ziehen von zu Hause aus oder haben vielleicht eine Scheidung oder was auch immer in ihrem Leben so passiert. Und da haben sie vielleicht dann nicht die richtigen Fähigkeiten, um mit dieser Situation umzugehen, entwickeln vielleicht auch eine psychische Erkrankung. Aber bei resilienten Menschen ist es eben immer so, dass die auch wieder schaffen, aufzustehen und eben oft schneller aus diesen Tälern dann herauszukommen.
Also habe ich das grundsätzlich von Natur aus schon ein gewisses Resilienzlevel oder eine Fähigkeit?
Also sie haben so gewisse biologische Voraussetzungen, die ihnen helfen, besser mit Stress und schwierigen Situationen umzugehen. Zum Beispiel, dass sie eben ihr Angstzentrum nicht so ausgeprägt ist oder dass sie nicht so schnell auf Stress reagieren, dass sie da einfach so ein bisschen resistenter sind. Aber dann erlernen sie natürlich ganz viele Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihrem Leben, die ihnen dann helfen, mit Stress umzugehen. Und natürlich spielt auch so das soziale Umfeld, die Umwelt quasi eine Rolle. Wie wachsen sie da auf? Sind sie da vielleicht auch viel negativen oder auch positiven Einflüssen ausgesetzt? Auch Umwelteinflüsse? Was ist da los? Sind sie vielleicht viel Feinstaub ausgesetzt? Haben sie genug Essen? Solche Dinge, das spielt natürlich alles eine Rolle. Deswegen ist es so ein multikausaler Prozess, der sich eben auch über die Lebensspanne verändert.
Aber ich habe jetzt gehört, dass ich das lerne, was also die Fähigkeiten erlerne. Was lerne ich denn dann im Laufe meines Lebens?
Also ganz unterschiedliche Dinge. Also es gibt die sogenannten Resilienzfaktoren. Das sind eben so hilfreiche Strategien und wir teilen es immer ganz gern in Grundhaltungen und Handlungsprinzipien ein. Also so eine Grundhaltung, eine resiliente Grundhaltung ist, dass man eher so optimistisch in die Zukunft blickt, also nicht immer denkt, oh Gott, das wird alles nicht, sondern denkt, ach, ich probiere mal und ich schaff's schon, wenn man dann auch aktiver an die Sachen herangeht. Ganz wichtig ist auch ein Kohärenzsinn, also so ein das Gefühl zu haben, das stammt von Antonowski, die Welt als sinnhaft, handhabbar und verstehbar zu erleben. Weil wenn ich das natürlich habe, so dieses Gefühl, ich kann was bewirken in meiner Umwelt auch und auch so ein bisschen weiß, wo ich hin will, kann ich natürlich auch mein Leben entsprechend dem ausrichten. Und dazu gehört auch so eine Werteorientierung, dass ich weiß, was sind so wichtige Werte für mich im Leben, wie möchte ich mein Leben gestalten. Und was auch sehr hilfreich ist, ist so eine Selbstwirksamkeit. Also zu wissen, wenn ich Dinge verändere oder Dinge angehe, dass ich auch Kompetenzen und Fähigkeiten habe und was bewirken kann in der Welt. Und dazu kommen dann eben die Handlungsprinzipien. Das sind jetzt zum Beispiel sowas, dass ich weiß, wie kann ich gut Probleme lösen? Oder dass ich zum Beispiel ein gutes soziales Netzwerk habe, dass ich Menschen habe, in denen ich in schwierigen Situationen zurückgreifen kann. Dass ich auch so eine gewisse kognitive Flexibilität habe. Also nicht immer dieselben Dinge anwende, sondern auch mal ganz flexibel auf Dinge reagieren kann, verschiedene Dinge ausprobiere. Und eben solche Dinge. Und die helfen mir dann eben mit schwierigen Situationen umzugehen.
Und das lerne ich dann automatisch, oder ist das was, was ich aktiv erlernen muss, mit solchen Sachen umzugehen?
Also ein bisschen unterschiedlich. Das ist natürlich, Kindheit spielt da natürlich auch so eine große Rolle. Was habe ich da gelernt? Wie wurde mir beigebracht, mit Problemen, auch mit Rückschlägen umzugehen? Habe ich da eine Selbstwirksamkeit erlernt? Also, dass meine Eltern mich auch viel selber haben machen können, dass ich merken konnte, okay, ich kann Dinge auch alleine lösen. Deswegen manches lernt man sozusagen so nebenbei ganz automatisch. Und anderes muss man sich vielleicht erst so im Laufe des Lebens erarbeiten. Also zum Beispiel kann es ja sein, dass man zum Beispiel ein gutes soziales Netzwerk hat, man hat viele Freunde, aber man hat vielleicht in der Psychologie, sagen wir, immer so eine dysfunktionale Grundannahme, ich darf nicht um Hilfe fragen, ich muss irgendwie alles alleine machen. Und das sind dann vielleicht Dinge, wo man im Laufe des Lebens dann merkt, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen was umlernen, da muss ich mich anders aufstellen, dass ich quasi diese Grundannahme verändere und mir dann sagen kann, ja, ich darf um Hilfe fragen, das ist vollkommen okay. Und dann eben auch diese Ressource, die ich habe, ein soziales Netzwerk auch besser für mich nutze.
Kann man sagen, ob irgendeine Lebensphase besonders wichtig ist, um Resilienz auszuprägen? Also ich habe jetzt rausgehört, Kindheitsphase gar nicht so unwichtig, weil da irgendwie ein Grundstein gelegt wird. Ist das dann so die wichtigste Phase oder gibt es sowas gar nicht, sondern das ist ungefähr immer alles gleich?
Also ich meine, je früher man natürlich Resilienz lernt und quasi da sich es auch Fähigkeiten aneignet, umso besser ist es, wenn man natürlich dann fürs weitere Leben besser ausgerüstet ist. Aber bei Resilienz gibt es jetzt keinen so einen Cut-off, dass man sagt, bis dahin kann man es nicht mehr lernen, sondern ganz viele Studien zeigen auch, dass man sogar im hohen Lebensalter noch Resilienz lernen kann.
Okay, also ich habe dann jetzt über eine gewisse Zeit mein Resilienzlevel, erarbeitet, erlernt, unterbewusst, wie auch immer das jetzt stattfindet. Und jetzt gibt's Faktoren, die von außen auf mich eintreffen, die jetzt irgendwie negativ sind, ob es nun die Weltlage ist, mein privates Umfeld, eine persönliche Erkrankung, ein Schicksalsschlag, und das kann dann meine Resilienz beeinflussen, schädigen. Gibt's da ein Wording? Weiß ich gar nicht. Kann das schädigen? Ist das richtig?
Ja, schädigen würde ich es jetzt nicht nennen, sondern halt vermindern oder ihre Resilienz in Gefahr bringen, vielleicht würde ich es so nennen. Es kommt, wie gesagt, also wir sind, jeder Mensch ist Stress ausgesetzt und es kommt einfach darauf an, wie gehe ich damit um. Deswegen hat sich eben gezeigt, so Menschen, die halt eher so ein bisschen diese optimistische Grundhaltung haben, die schaffen schon, sich gar nicht so extrem stressen zu lassen, weil sie immer diesen positiven Blick haben und denken, es wird sich schon irgendwie zum Guten wenden. Und deswegen natürlich dann aktiver an diese Sachen herangehen. Und was auch zum Beispiel sehr spannend ist, was die Forschung gezeigt hat, dass eben optimistische Menschen, weil sie eben so aktiv auf die Dinge zugehen, natürlich dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Dinge zu verändern, auch zum Positiven zu verändern. Und gleichzeitig kann man ja selber mal überlegen, wenn man so optimistische Menschen in seinem Umfeld kennt, dass diesen Menschen auch häufiger geholfen wird, weil die dann halt durch um Hilfe fragen und dann, oh, guck mal, ich habe dieses Problem und was denkst du, kannst du mir da helfen? Hast du vielleicht irgend so eine Idee? Und dann kriegen die natürlich auch mehr Hilfe und schaffen es dadurch dann natürlich auch, die Dinge eher zu lösen. Und das motiviert dann natürlich für zukünftige Schwierigkeiten und dadurch ist es eben was sehr Selbstverstärkendes auch.
Ich würde jetzt Karma sagen, es gibt ja auch im negativen Sinne, ne? Von wegen, wenn du schlecht über einen anderen redest, dann kriegst du es am Ende unterbewusst irgendwie zurück.
Ja, naja, Karma ist es nicht. Also es ist ja schon auch was, was man lernen kann. Also ich meine, Optimismus hat schon auch diese genetische Komponente, aber man kann es auch tatsächlich lernen. Und bei pessimistischen Menschen weiß man auch einfach, die sind natürlich immer so negativ. Dann haben sie natürlich höhere Ängste, dass es nicht klappt. Dann ist man natürlich verunsichert, dann kriegen sie mehr Stress und dadurch funktionieren die Dinge dann oft nicht so gut.
Aber ist das wirklich, sag ich mal, erforscht oder bewiesen, dass Leute, die positiv an Sache rangehen, grundsätzlich auch immer eher auf der positiven Seite unterwegs sind? Also, dass die immer mehr Glück beim Parkplatz finden, mehr Glück bei Hilfe im sozialen Umfeld haben, oder?
Es geht jetzt nicht so um Zufälle, sondern schon auch Dinge, die man beeinflussen kann. Also natürlich auch nicht immer, es klappt nicht immer. Und deswegen sagen wir auch immer ein realistischer Optimismus. Das heißt jetzt nicht so die rosa-rote Brille aufziehen und zu denken, ach, alles wird sich schon fügen, sondern es ist schon klar, ich muss mich einsetzen und ich muss was tun. Ich muss natürlich auch die richtigen Dinge tun. Aber einfach so dieses aktivere Herangehen und sich halt nicht so viel Stress machen. Weil wenn ich natürlich immer Ängste habe und denke, oh, wie schrecklich und wie furchtbar, blockiere ich mich selber, als wenn ich da irgendwie so ein bisschen offener und positiver rangehe.
Und welche Faktoren beeinflussen jetzt besonders negativ meine Resilienz? Also kann man das irgendwie festmachen, was so besonders, ja, schwer wiegt, was besonders den Schwamm so zusammendrückt? Ist da irgendwie, ob das jetzt nun privat, beruflich, wie auch immer ist, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das wiegt besonders schwer?
Also natürlich schon, wenn ich viele Misserfolgserlebnisse habe, wenn ich wenig soziale Unterstützung habe. Das zeigen ja so auch diese ganz früheren Studien der Resilienz von Emmy Werner, von denen hört man ja auch immer, die eben zeigen konnte, dass Kinder, die schwierige Bedingungen hatten, wenn die jemanden hatten, der sie unterstützt hat und der an sie geglaubt hat, dass sie sich besser entwickelt haben als Kinder, die niemanden hatten. Deswegen ist so ein soziales Netzwerk ganz wichtig. Und natürlich kommen auch so Umweltfaktoren dazu. Also wie ist denn auch so auf der Arbeit, wie wird mir da umgegangen, was habe ich für Führungskräfte, fördern und fordern die mich auch. Also auch Umweltbedingungen haben da einen großen Einfluss. Oder natürlich, was habe ich für Lernmöglichkeiten, was habe ich für Partizipationsmöglichkeiten. Oder wenn ich Erkrankungen habe, werde ich eher ausgegrenzt oder findet da auch eine Inklusion statt und auch ein Verständnis für mich.
Ja, ich finde das ja verrückt, weil als Sie sagten jetzt von wegen, jeder kennt ja den im Freundes- oder Bekanntenkreis, der entweder eher sehr positiv ist oder der immer weint, also jetzt im flapsigen Sinne gesprochen. Und das würden Sie dann grundsätzlich schon auf so eine Resilienzhaltung zurückführen? Oder kann man das festhalten? Oder?
Es gibt halt, es sind halt auch unterschiedliche Persönlichkeitseigenschaften, also es ist ja auch so ein bisschen genetisch veranlagt, wie ich da eher so ausgerüstet bin und dann natürlich kommt halt wieder so das Elternhaus oder generell das soziale Umfeld, was ich da eben lerne, was auch verstärkt wird, wie eben auch mit Schwierigkeiten umgegangen wird. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Mythos, dass man jetzt als resilienter Mensch immer gut gelaunt und alles läuft. Das ist Resilienz auf gar keinen Fall, sondern wie gesagt, resiliente Menschen haben halt eher diesen Tick so ein bisschen zum Optimismus und eher die Dinge positiv zu bewerten. Aber zugleich ist es eben auch, dass resiliente Menschen sehr gut wissen, wo sind meine Grenzen und wo muss ich eben auch Stopp sagen. Also sozusagen so diese Selbstfürsorge können die wesentlich besser. Also nicht immer über ihre Grenzen drüber zu gehen, sondern auch ganz klar zu sagen, nee, das wird mir jetzt zu viel oder hier muss ich jetzt sagen, die Aufgabe kann ich nicht übernehmen und nicht immer alles mit sich machen zu lassen, bis man dann im Burnout ist.
Und das sind dann Punkte, die Sie jetzt selbst umsetzen, wenn Sie merken, oh, jetzt bin ich hier zu weit gegangen, dann irgendwann Stopp zu sagen, oder was ist dann Ihre Strategie?
Naja, also das musste ich auch erst lernen. Ich bin auch eher so ein Mensch, der immer ein bisschen zu viel macht, weil ich auch jetzt jemand bin, der eigentlich relativ viel Energie hat. Aber wie ich dann zum Beispiel Kinder gekriegt habe, dann habe ich plötzlich gemerkt, also dann ging das nicht mehr so, dann musste man sich ja um jemand anders kümmern. Und da waren die Energiereserven dann auch schneller aufgebraucht und da musste man dann wirklich ganz klar sagen, nee, bis dahin oder hier muss ich mir einfach mal Hilfe holen, da muss jemand anders mal auf die Kinder aufpassen und da brauche ich auch einfach mal eine Pause. Also im Laufe des Lebens kommen ja auch immer, wie gesagt, so verschiedene Lebensereignisse, wie gesagt, Auszug von zu Hause, heiraten, Kinder kriegen, Scheidung, was auch immer. Und da muss man dann seine Strategien eben auch immer mal wieder ein bisschen anpassen.
Damit sich der Schwamm wieder ausdehnen kann.
Genau, damit der Schwamm nicht zerbröckelt.
Ja, ich würde, wenn Sie, ich finde das Bild ja gut, was Sie gesagt haben. Also wäre das ja einen Stopp sagen oder externe Hilfe holen, so etwas wie so eine Schutzblase, die sich um den Schwamm legt, damit der sich erstmal in Ruhe wieder aufpumpen kann und nicht wieder von irgendeinem äußeren Einfluss so zerquetscht wird, sozusagen, ne? Also.
Ja, oder der Schwamm, also wenn zu viel Druck von außen kommt, muss man vielleicht auch mal den Schwamm rausnehmen und sagen, so, stopp, jetzt brauche ich einfach mal wieder ein bisschen Regenerationszeit.
Gibt es eigentlich so eine Checkliste, wo ich gucken kann, wie viel Resilienz ich so im Körper habe? Nee, ne? Das ist ziemlich individuell wahrscheinlich, ne?
Es gibt natürlich schon Fragebögen, mit denen man so verschiedene, also wo allgemein Fragen zur Resilienz gestellt werden. Es gibt zum Beispiel die Brief Resilience Scale. Das sind so sechs Fragen, wo kurz gefragt wird, also wie gut gehen Sie mit Stress um? Dann gibt es längere Fragebögen, wo man quasi die einzelnen Resilienzfaktoren sich auch angucken kann. Also auf unserer Website findet man dann zum Beispiel auch diese einzelnen Fragebögen und kann dann selber mal so ein bisschen gucken.
Also bei Ihnen beim Leibniz-Institut?
Genau.
Ja, Link dazu packe ich gerne in die Beschreibung zur Folge und empfehle euch gleichzeitig auch noch den Online-Präventionskurs Stressbewältigung. Können alle Versicherten der Heimatkrankenkasse ab 18 nutzen und die haben auch jedes Jahr Anspruch auf bis zu zwei Präventionsmaßnahmen. Insgesamt werden die mit bis zu 200 € pro Jahr unterstützt. Also wir reden da von qualifizierten Gesundheitskursen oder auch eine ganze Woche. Mal raus. Kann jeder für sich entscheiden, was da die beste Art oder Variante ist. Infos dazu, wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr auch in den Shownotes. Aber das zeigt mir ja, dass ich Resilienz fördern kann. Also wenn ich jetzt sage, oh, meine Nachbarin, die kommt irgendwie besser mit Schicksalsschlägen zurecht, ich will das auch, dann kann ich sagen, ich mache mal einen Kurs.
Ja, das geht auf alle Fälle. Also man kann unterschiedliche Strategien wählen. Also man kann, wenn man es jetzt ganz niederschwellig machen will, kann man sich erstmal ein bisschen einlesen. Da gibt es auch verschiedene Tipps auf unserer Website, wo man Bücher hat zur Resilienz. Aber natürlich ist Lesen immer nicht so ganz ausreichend, weil man muss die Dinge natürlich anwenden. Deswegen sind natürlich so Resilienztrainings sehr, sehr hilfreich, wo man wirklich, also bei uns zum Beispiel, wir bieten ja auch Resilienztrainings an, wo man in Kleingruppen einfach lernt, was sind so die Resilienzfaktoren. Bei uns ist es so aufgebaut, dass wir immer so einen Input zu den einzelnen Resilienzfaktoren hat und dass man sich dann so sein eigenes Resilienzprojekt auch vornimmt. Was will ich vielleicht verändern in meinem Leben? Was ist schwierig für mich? Und dann lernt, wie man die einzelnen Resilienzfaktoren eben auf dieses Projekt auch anwenden kann. Und das Schöne eben in diesen Gruppen ist so, dass man einerseits sieht, anderen geht es ähnlich wie mir, also die haben auch mit gewissen Dingen zu kämpfen und aber gleichzeitig auch immer so neue Ideen und neuen Input zu bekommen. Also was machen andere? Vielleicht kann ich das auch mal ausprobieren und in so einen Austausch zu kommen. Und ich finde, das ist immer sehr, sehr hilfreich und das sagen auch immer die Teilnehmenden, dass das genau das Schöne ist, andere auch mit denen zu sprechen und zu sehen, was die zu tun, aber eben auch ganz aktiv an seinen eigenen Projekten zu arbeiten. Es sind ja immer so wöchentliche Sitzungen und dann hat man immer eine Woche Zeit, was auszuprobieren und dann wieder mit den anderen drüber zu sprechen, wie hat es geklappt.
Also sowas wie, ich sage jetzt heute bei der Arbeit mal nein oder in der Woche mal nein, oder?
Genau. Und dann ist es natürlich, das ist auch immer das Gute, dann verpflichtet man sich ja so ein bisschen, wo man sagt, so, das nehme ich mir jetzt für nächste Woche vor. Und dann setzt man natürlich auch eher um, wenn man dann weiß, okay, nächste Woche möchte ich ja was berichten, wie es geklappt hat. Und das ist immer ganz hilfreich.
Was sind noch so Sachen? Können wir noch ein paar Beispiele durchgehen? Also irgendwie mal Nein sagen, Zeit für sich wahrscheinlich nehmen.
Genau, oder jemanden mal um Hilfe fragen oder einfach quasi neue Dinge auszuprobieren. So kognitive Flexibilität ist ja auch so ein wichtiger Resilienzfaktor. Natürlich, wie gehe ich mit Stress um? Erstmal so die Warnsignale überhaupt zu merken, wann habe ich Stress? Und ein großer Teil ist auch, wie gehe ich dann eben mit diesem Stress gut um? Also was hilft mir? Meine Säulen der Selbstfürsorge, was kann ich tun, um eben gut für mich zu sorgen? Achtsamkeit gehört natürlich auch dazu.
Also nehme ich mir einfach einen Zettel und Stift und schreibe das dann so auf, also Stressfaktoren, Gefühle.
Wir würden dann erstmal so überlegen, was sind denn überhaupt so Stressfaktoren? Also es gibt ja so körperliche, es gibt psychische Gefühle. Die würden wir dann zusammen durchgehen und dann würden sie tatsächlich Zettel und Stift nehmen und mal überlegen, wie ist es denn bei mir? Was sind da so meine Warnsignale? Und im nächsten Schritt würde man dann eben überlegen, wie kann man da was tun, dass man zum Beispiel bei körperlichen Stressfaktoren hilft es ja immer entweder aktiv zu werden, um die Stresshormone abzubauen, also Sport zu machen, sich zu bewegen oder eben zu versuchen, sich zu entspannen. Und dann gucken wir eben, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man sich entspannen und sammeln einfach auch Dinge, die man tun kann.
Ja, manchmal ist das ja so, da ist man ja so in so einem Hamsterrad drin, weil man die ganze Woche einfach nur alles abarbeitet, gerade wenn man irgendwie auch mit Kind unterwegs oder Kindern unterwegs ist und sich dann hinzusetzen und sagen, okay, was hat mich jetzt diese Woche eigentlich gestresst, kann ja manchmal auch so ein Ausschlusskriterium sein oder für sich klar zu machen, okay, das sind die und die Faktoren, ich versuche da mal anzusetzen, weil man sich ja vielleicht manchmal auch hilflos fühlt und sagt, okay, ich weiß gar nicht, was mich jetzt in diese Lage gebracht hat, ne?
Genau. Und einerseits eben den Blick auf das, was hat mich gestresst, aber wir richten natürlich auch immer den Blick so auf die Kraftquellen. Was gibt mir Kraft? Was tut mir gut? Was hilft mir, mit schwierigen Situationen umzugehen? Und dass man sich da eben auch so ein Repertoire aneignet. Also ich vergleiche das oft auch immer ganz gern mit so einem Blumenstrauß, dass wir in so einem Resilienzseminar erstmal gucken, was habe ich denn so Fähigkeiten und Fertigkeiten in meinem Blumenstrauß? Was gibt es denn da schon? Und dann zu gucken, wo sind vielleicht die Blumen tiefer versteckt in meinem Strauß. Die sind vorhanden, aber ich nutze sie nicht. Also wie zum Beispiel, ich habe ein gutes soziales Netzwerk, aber ich traue mich nicht, um Hilfe zu fragen. Und da würden wir dann gucken, dass wir diese Blumen wieder so ein bisschen nach oben holen. Oder wir merken vielleicht, okay, mir fehlen noch ein paar Fertigkeiten. Also so ein paar Blumen sind da noch nicht vorhanden und die versuchen wir dann dazu zu fügen.
Geht es dann in erster Linie nur darum, dass ich an mir arbeite, oder gibt es auch irgendwie Faktoren, die von außen kommen oder kommen müssen, oder reden wir da von so Rahmenbedingungen?
Manchmal wird es auch verwendet, so ich muss mich selber nur optimieren und alles aus mir herausholen und dann kann ich auch jede Krise überwinden. Und das bedeutet eigentlich Resilienz nicht, weil es geht nicht darum, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt nur die rosa-rote Brille aufzuhaben und sich alles schön zu reden, sondern es ist eben auch ganz wichtig, gut in Kontakt mit seinen Gefühlen zu sein und auch aber unangenehme Gefühle auch zu akzeptieren und zuzulassen, weil wenn jemand gestorben ist, dann ist es auch ganz normal, dass ich traurig bin und dass ich weine. Und da kann man sich jetzt auch nicht schönreden. Aber das gehört eben auch mit zum Leben dazu und dass man auch diesen Gefühlen seinen Raum gibt. Aber nach einer gewissen Zeit dann natürlich auch guckt, wie kann ich das gut verarbeiten. Und eben bei Resilienz ist es auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass ich eben auch Grenzen setzen muss, dass es nicht darum geht, nur zu versuchen, dem ganzen Druck von außen standzuhalten und mich zu optimieren. Sondern das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Systeme nicht verändert. Deswegen ist es auch immer wichtig zu gucken, wie wir vorhin auch hatten, wo muss ich Grenzen setzen, wo muss ich sagen, das ist zu viel Druck, um dann eben auch das rückzumelden, dass eben auch so ungute Systeme, ungute Arbeitsbedingungen auch verändert werden. Und deswegen sollte es auch immer, Resilienz ist jetzt nicht nur was Individuelles, sondern das ist tatsächlich so ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz, also auch Arbeitgeber müssen gucken, die Politik muss gucken, wie können wir resiliente Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen auch schaffen, damit die Menschen auch ihre Potenziale entfalten können.
Ja, stimmt, guter Punkt. Nicht nur, dass ich an mir selbst arbeite, sondern irgendwann bin ich da auch am Limit. Also, ne, da brauche ich dann auch andere, die da mitziehen an einem Strang.
Genau, dass eben Systeme und schlechte Bedingungen auch angesprochen und verändert werden.
Ja, also, wen sehen Sie da in der ersten Linie, der was tun müsste? Also, geht es dann um den Ehepartner, die Ehepartnerin, oder wo wo steigert sich das dann? Also dann Politik haben Sie schon angesprochen, das müsste grundsätzlich sich dann was verändern?
Ja, das ist eigentlich tatsächlich auf allen Ebenen. Also ich meine, jede Ebene hat so ein bisschen ihre unterschiedlichen Ansatzpunkte, aber dass es eben auch darum geht, wie gesagt, Grenzen klar zu äußern und das kann jeder auf jeder Ebene auch tun und sich dann dafür natürlich auch einzusetzen und mit anderen zusammenzuschließen, um Dinge dann auch zu verändern. Und vielleicht noch so ganz spannend, es gibt ja auch so viele Ansatzpunkte, zum Beispiel resilienter Städtebau. Man guckt, wie kann man bei Städten die Plätze so schaffen oder die Umgebung so schaffen, dass Menschen ihre psychische Gesundheit aufrechterhalten können, also Parks reinzubauen. Jetzt natürlich mit dem Klimawandel auch so Abkühlspaces, Häuser anders zu gestalten, dass sie der Hitze besser standhalten und gleichzeitig kühlen. Also das ist schon so ein ganz großes Feld, wo man auch ganz viel tun kann.
Würden Sie denn sagen, dass Resilienz wichtiger geworden ist aufgrund der Gesellschaft, aufgrund des Weltgeschehens?
Also viele Menschen berichten eben durch diese Multikrisen, die wir aktuell haben und dadurch, dass wir halt sehr viel Stimulation ausgesetzt sind, eben auch durch unsere Handys, durch die digitalen Medien, dass es auch diese Entgrenzung zwischen Freizeit und Arbeit immer mehr voranschreitet, dass es da schon gute Strategien braucht, um uns nicht zu überfordern. Und früher hatten wir da von außen oft so klarere Grenzen gegeben. Da konnten wir nicht ständig auf dem Handy irgendwo noch nachts im Bett gucken, sondern da war halt irgendwann Schluss. Oder die Leute von früher kennen auch noch, dass der Fernseher ab einem gewissen Uhrzeit, da lief einfach gar nichts mehr, da war dann nur noch Rauschen. Und heutzutage haben wir die Möglichkeit, quasi die ganze Nacht uns eigentlich mit irgendwas zu beschäftigen. Und dafür braucht es schon auch eine gute Resilienz, um eben klare Grenzen auch zu ziehen. Bis wohin will ich gehen und wo brauche ich aber auch Pausen und muss was anderes machen.
Gibt es noch etwas bei der Resilienzforschung, wo Sie sagen, das hat mich wirklich überrascht, dass man das rausgefunden hat?
Also es wird ja immer mehr so geforscht, was sind so im Gehirn auch so wichtige Resilienzfaktoren. Das finde ich super spannend. Und eben auch, was uns ja auch die KI-Systeme in Zukunft ermöglichen können, dass wir auch so mit unseren Handy-Apps, das ist ja auch ganz hilfreich, aber man muss halt immer ein bisschen die Balance finden, aber da wirklich auch eine gute Unterstützung zu bekommen, dass man vielleicht auch immer wieder ein bisschen gucken kann, sich so kleine Übungen auch aufs Handy schicken lassen kann, wenn ich jetzt gestresst bin, was kann ich da tun und da einfach noch ein bisschen mehr so ein Reminder bekommt im Alltag, zum Beispiel Pausen zu machen oder auch Dinge zu tracken, was tut mir gut, was tut mir weniger gut. Und ich finde, das sind so auch ganz hilfreiche Punkte, die uns auch weiterbringen können.
Sie hatten jetzt Resilienz im Gehirn angesprochen, dass Sie das irgendwie überrascht hat. Also was meinen Sie damit genau?
Also was wir aktuell viel machen, ist so, dass wir diese einzelnen Resilienzfaktoren trainieren. Aber am Leibniz-Institut untersuchen wir auch viel das Gehirn so als Resilienzfaktor und versuchen da eben so übergeordnete Mechanismen zu identifizieren, die auf Resilienz einwirken. Zum Beispiel Positive Reappraisal ist so ein übergeordneter Mechanismus. Es geht so ein bisschen in diese Richtung des Optimismus, dass man eben so schwierige Situationen, Krisen jetzt nicht als Bedrohung, sondern eher als Herausforderung interpretiert und diesen positiven Blick hat. Und da konnte man zum Beispiel auch feststellen, dass das eben sehr hilfreich ist, dass dann so dieses Gefahrenzentrum im Gehirn nicht so leicht anspringt, dass bei resilienten Menschen, die auch so ein bisschen besser unterscheiden können, was sind jetzt wirklich gefährliche, bedrohliche Reize, auf die ich anspringen muss und was sind eher positive Reize und dass die es auch schaffen, dadurch ihr Stresslevel runter zu regulieren. Und das finde ich, sind auch so ganz spannende Forschungsergebnisse, die man auch nutzen kann.
Also, dass ich es umpole im Gehirn von wegen, es ist jetzt keine Bedrohung, sondern ich kann daraus was lernen, oder wie habe ich das verstanden?
Genau, dass man dann eben auch so Trainings machen kann, wo man dann auch wirklich quasi so Zentren im Gehirn, die eben sehr auf Gefühle, Emotionen anspringen, sind bei manchen Menschen einfach überaktiv und dass man da wirklich dann auch mit Trainings am Computer lernen kann, solche Zentren runter zu regulieren.
Also ich finde es erstmal gut, dass jeder von uns Resilienz sozusagen hat, der eine mehr, der andere weniger, aber ich halte für mich auch fest, dass ich meine Resilienz auch trainieren, bessern, verbessern oder fördern kann in Form von, ich schreibe mir auf, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und nehme mir irgendwie Zeit und versuche durch Sport, Entlastung da entspannter zu werden.
Wichtig ist eben auch eine gute Selbstfürsorge. Also wirklich, wir sagen immer, es gibt so diese vier Säulen der Selbstfürsorge, dass man natürlich für seinen Körper gut sorgt, ausreichend schläft, sich genügend bewegt und regelmäßig und gesund isst. dann eben auch immer was für die Psyche zu tun, schöne Erlebnisse zu haben, an seinen Resilienzfaktoren zu arbeiten, dann die soziale Säule, also auch soziale Kontakte zu haben, mit Menschen was zu unternehmen, vielleicht auch anderen zu helfen und nicht zu vergessen eben auch so die spirituelle Säule. Muss es gar nicht sein, dass ich irgendwie einer Glaubensgemeinschaft angehöre, aber dass ich so das Gefühl habe, mit der Welt verbunden zu sein, vielleicht zu meditieren, Yoga zu machen oder auch einfach in der Natur zu sein und zu merken, ich bin hier auf dieser Erde und diese Erde ist wunderschön.
Ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen für die Zeit
Ha, sehr gerne.
und verweise nochmal auf die Links in den Shownotes. Danke Ihnen.
Noch einen
Tschüss.
schönen Tag.
Also, tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.